Eine der F-Dur-Etüden von Felix Mendelssohn Bartholdy, gespielt von der Pianistin Anna Maria Markowina. Und sie lädt morgen und übermorgen im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte ein, nämlich morgen nach Branitz und übermorgen nach Nennhausen, zu Wandelkonzerten. Die drehen sich um E.T.A. Hoffmann, Jurist, Komponist, Kapellmeister, Musikkritiker, Zeichner, Karikaturist und vor allem E.T.A. Hoffmann, einer der Schriftsteller der Romantik. Anna Maria Markowina, herzlich willkommen bei RBB Kultur. Hallo.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier bin.
Wandelkonzert mit Flügel. Wie geht das? Werden das Instrument und Sie durch die Gegend geschoben, gezogen?
Das wäre doch mal eine Idee fürs nächste Mal. Nein, man geht umher und hört sich dann das Konzert an. Ich denke, es sind mehrere Gruppen. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich morgen auf einem Flügel spielen werde, den auch Clara Schumann gespielt hat und den auch Felix Mendelssohn wohl schon gespielt hat. Also ich bin unglaublich freudig aufgeregt und freue mich auf das Konzert, auf die Konzerte.
Was macht denn das aus, dass Sie wissen, wer da schon dran gespielt hat? Ist das nicht wurscht?
Nein, das ist die Aura, ich bitte Sie, das ist nicht wurscht. Das ist das Karma, das Charisma, das aus dem Flügel kommt. Es ist ein... es nennt sich Aura. Und das muss man dann googeln, welche Bedeutung das insgesamt hat. Aber man spürt es.
Also ich kann Ihnen das nachempfinden, weil ich habe ja auch eine Wohnung, nicht nur in Berlin, sondern auch eine in Düsseldorf. Und in der Wohnung in Düsseldorf hat ein gewisser Johannes Brahms mal gelebt. Da spüre ich natürlich auch eine ganze Menge.
Sehen Sie.
Insofern weiß ich, was Sie mit Aura meinen. Wie wichtig ist das für Sie, wenn Sie spielen, ja, das, was Sie mit Aura bezeichnen, die Atmosphäre? Dazu kommt ja dann auch immer noch der Kontakt mit dem Publikum, der sicherlich essentiell ist.
Genau. Sie haben es ja schon gesagt, es ist immer eine Kommunikation, denn nach Watzlawick wissen wir ja, man kann nicht kommunizieren. Das heißt, ich bin sehr darauf angewiesen, wie die Menschen mich aufnehmen und was sie mir zurückschicken und welche Energie ich zurückbekomme. Und das ist auch Teil der Aura.
Was senden Sie aus mit der Kreisleriana?
Eine Fantasiewelt. Seelenabgründe, Seelenhöhepunkte. Es ist der Inbegriff der Romantik in diesem Stück. Sie sehen eigentlich in einer einzigen Minute, so wie Dostojewski das mal sagt, in einer einzigen Minute erlebt der Mensch so viel, dass man einen ganzen Roman darüber schreiben könnte. So hat Schumann komponiert. Ja, er packt in seine Musik in wenige Takte so viel, dass man im Grunde genommen schon eine musikwissenschaftliche Abhandlung schreiben wollte, um das alles zusammenzufassen. Oder aber man erlebt es. Und dann erlebt man es in allen seinen Facetten und Widersprüchen. Und das ist das Besondere an der Kreisleriana, weil sie sehr dicht ist in dieser Dimension.
Was heißt in diesem Fall für Sie ganz persönlich erleben?
Erleben?
Erleben. Sie sagten eben, man erlebt es. Was erleben Sie, wenn Sie es spielen? Was geht da in Ihnen vor?
Okay, das ist eine Grundsatzdiskussion. Empfinde ich mit oder bin ich in einer Art Trance oder was passiert da? Also, wenn ich ein Konzert gebe, eigentlich auch wenn ich übe, der Unterschied ist gar nicht so groß, muss ich sagen, dann bin ich erst einmal ganz bei mir. Das ist eine andere Form von Konzentration, als wenn ich am Mittagstisch sitze oder wenn ich ein Buch lese. Also Csikszentmihalyi hat es zum Beispiel Flow genannt. Ja, das ist der Zustand zwischen höchster Anspannung und höchster Entspannung. Die Buddhisten kennen das auch. Das ist eben keine Trance, sondern das ist ein Bei-sich-Sein, ein Flow-Sein, ein Glückserlebnis, das aus der Konzentration herauskommt. Und wenn diese Konzentration potenziert wird durch eben die Energie, die ich vom Publikum zurückbekomme, dann kann so ein Erleben schon mal wirklich Spuren hinterlassen. Dann denke ich da sehr lange dran zurück. Und ich wachse daran, immer, künstlerisch.
Was ist für Sie wichtig? Wohin wollen Sie wachsen als Künstlerin?
Schlechte Frage.
Wohin will man wachsen?
Nein, wohin will ein Grashalm wachsen? Man wächst, es ist ein Naturgesetz. Und wer nicht wächst, der geht eben ein. Es gibt ja nur ein Entweder-Oder, es gibt keine Stagnation. Also selbstverständlich will ich mich bewegen und ich möchte immer besser werden. Wohin das landet, das steht nicht in meinem Ermessen. Ich kann mich nur bemühen.
Das heißt, Sie stellen immer höchste Ansprüche an sich?
Natürlich, immer.
Gleichzeitig empfehlen Sie aber Laien. Kinder, regt euch nicht auf, wollt nicht zu viel. Die Lust ist das Entscheidende.
Genau, aber das ist ja auch schon ein Anspruch. Also ich will damit sagen, wenn man bei sich ist, und ich bleibe bei diesem Begriff ganz bewusst, dann ist eigentlich das objektive Niveau, das man erreicht, sprich die fehlerfreie Liszt-Sonate, zweitrangig. Sondern es geht selbstverständlich an der Freude am Spielen und auch um die Freude am Wachstum. Man kann ja neben sich stehen und sehen, wie man besser wird. Das tut man, wenn man Klavier spielt. Und wenn man das ernsthaft betreibt, dann wird man besser. Und das bringt Freude. Und wenn man besser wird, dann wird man immer mehr man selbst. Also die Identität wird gestärkt. So ist das. Und das ist bei mir nicht anders als bei jedem Amateur.
Aber wie ist es bei Ihnen? Ich zahle Geld, um Sie im Konzert zu erleben. Das heißt, ich erwarte eine hohe Qualität.
Ja, die kriegen Sie schon.
Das glaube ich.
Keine Sorge.
Aber worauf ich hinaus will, ist der Druck, der natürlich damit auch auf Ihnen lastet. Ist das auch so ein Druck, der dann doch zu Kontrollmechanismen führt?
Naja, die habe ich ja als Kind gelernt. Also ich bin Konzertpianistin, selbstverständlich habe ich Kontrollmechanismen, aber ich bin eben Künstlerin. Und das bedeutet, dass wenn ich nicht aus dem Moment heraus schaffen kann, dann habe ich aus meiner Sicht fast nahezu, ich will es nicht übertreiben, aber auf der Bühne nichts verloren. Also ich versuche den Wiederschaffungsmoment, wir sind ja Re-Schaffende sozusagen, diesen Moment versuche ich so lebendig wie möglich zu gestalten und den kann man dann miterleben. Und das ist eine andere Aura, als wenn ich abspule, was ich geübt habe.
Sollten Sie dann nicht auch in starkem Maße als Komponistin arbeiten? Ich fand das jetzt sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben.
Nee, eben nicht. Also ich finde, das, was ich zu sagen hätte als Komponistin, das haben die meisten schon gesagt. Ich glaube, ich wäre nicht originell genug. Zumindest hatte ich das Gefühl bei meinen ersten Versuchen. Und ich habe aber gemerkt, als Interpretin habe ich eine Gültigkeit. Ich habe irgendeine Form von Berechtigung. Also ich bin nicht ganz überflüssig auf der Welt und deswegen sehe ich dort meinen Platz.
Freunde von mir sagen, die Sie schon sehr viel öfter im Konzert erlebt haben als Sie, diese Frau hat im Spiel was herrlich Anarchisches. Unterschreiben Sie das?
Ja, ganz leise. Ja, schon. Ein bisschen, ja.
Woher kommt das? Woher haben Sie das?
Ja, eben aus der Neuschaffung. Eben nicht aus dem Abspulen von Altbewährten, sondern aus dem Wiederentdecken. Eine Phrase wird anders in dem Konzert. Und ich wage das. Ich wage, ein Pianissimo auszukosten. Ich wage eine andere Wendung. Ich wage einen anderen Übergang. Das erfordert Mut. Ja, und den mittlerweile, so in meinem Alter, kommt dieser Mut schon mit in dem Konzert. Und das war früher nicht ganz so ausgeprägt. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe Freude daran, die Kreislerianer in dem Moment und für die Menschen, die da sind und auch für mich selbst wieder auferstehen zu lassen.
Das heißt, Sie hören, Sie entdecken im Spiel dann mit den unterschiedlichen Menschen, die als Publikum da sind, auch immer was Neues?
Ja, genau, genau.
Beneidenswert. Geboren wurden Sie, wir reden jetzt hier nicht über Jahre, in Kroatien. Aufgewachsen sind Sie in Wanne-Eickel.
Ja.
Was bedeutet Ihnen eigentlich E.T.A. Hoffmann?
Eigentlich das Gleiche wie Schumann. Für mich ist E.T.A. Hoffmann unbegrenzt. Wenn Sie seine Texte lesen, die sind so voller Poesie und so voller Fantasie, dass ich mich darin fast verlieren könnte. Ich bin auch ein großer Fan von Jean-Paul, aber Jean-Paul ist ein bisschen bizarrer als E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Hoffmann ist der pure Romantiker, sprich das Gefühl steht an erster Stelle, nicht die Form, sondern der Inhalt, das reine Sein. Das, was ich bin, dann bin ich der Romantiker, weil ich fühle. Im Grunde ist er ein Nachfahre von C.P.E. Bach, wenn ich mal ganz ehrlich sein will und ein bisschen es auf die Spitze treibe, sarkastisch, dann würde ich sagen, E.T.A. Hoffmann folgt auf C.P.E. Bach.
Und jetzt folgen Sie, und es klingt für mich fast so und schon wieder, muss ich sagen, beneidenswert, als könnten Sie sich in dieser Musik derart hingeben, dass Sie sich sozusagen auflösen.
Ach, das sind so Begriffe. Ich weiß nicht, ich löse mich nicht auf, ich sitze da und spiele. Nein, aber ich bin bei mir, Klaus. Das ist es. Ich bin in einer ganz hohen Form von Konzentration und aus dieser Konzentration entsteht etwas Neues. Und manchmal erreicht sie die Menschen. Also im Grunde genommen sehr oft, will ich mal sagen. Ich will nicht sagen immer, das wäre unbescheiden. Aber diese Neuschaffung und dieses sich hingeben an die Musik mit der großen Kontrolle, die sein muss, weil ich ja doch etwas sehr Kompliziertes da veranstalte, indem ich viele Töne spiele, die einen Zusammenhang haben. Ja. Dadurch entsteht eben ein Erleben, eine neue Dimension. Und ich bin immer dann am glücklichsten, wenn die Menschen sagen, wow, jetzt habe ich was verstanden. Dann kann man das nicht beschreiben, denn wie Sie wissen, die Musik geht ja über das Rationale hinaus. Aber man hat das Gefühl, etwas verstanden zu haben und dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Und das passiert schon gelegentlich.
Große Rolle spielt im Moment für Sie Felix Mendelssohn Bartholdy. Alles nehmen Sie auf, haben Sie.
Ja.
Warum alles gleich?
Weil ich mir nicht die Rosinen rauspicke, weil ich wissen will, wer er war, weil ich wissen will, wer gearbeitet hat. Im Grunde will ich wissen, was er gegessen hat. Ich will wissen, wer dieser Mensch war. Ich möchte am liebsten mit ihm spazieren gehen und ihn ausfragen. Und bei diesen Genies, die ja nun leider nicht mehr leben, wäre er doch ein bisschen zu viel. Bei diesen Genies kann ich mich nur annähern, indem ich seine Briefe lese, seine Biografie studiere und seine Musik studiere. Und wenn ich sie schon mal studiere, dann kann ich sie auch aufnehmen. Denn dann hat sie einen dokumentarischen Wert. Das ist die vollständigste Aufnahme bisher. Es sind sehr viele Fragmente, eigentlich alle Fragmente, die irgendwie zu haben waren, habe ich mit eingespielt. Und dann lernen sie das kennen, was James Joyce Work in Progress nannte. Sie lernen etwas über das Werden. Und ich bin jemand, den das Werden im Leben immer mehr interessiert hat als das Ergebnis. Also ich fand die Zeichnungen eines Raphael immer oder eines Leonardo fast immer interessanter als das Ergebnis. Und wenn ich jetzt mich in das Schaffen von Mendelssohn vertiefe und mich wirklich mit seinem Werk auseinandersetze, dann kann ich plötzlich nicht sagen, ach nee, das nehme ich nicht auf. Nee, ich nehme nur Variation seriös und Präludien und Fugen und noch eine Sonate, die kennt man nicht so genau. Nein, dann ist es auch wirklich alles und es ist in chronologischer Reihenfolge. Also Ralf Wehner hat das ja katalogisiert und wunderbar in eine neue Ordnung gestellt. Das ist das Mendelssohn-Werkverzeichnis, für das bin ich unfassbar dankbar, denn bisher ist man ja nach Opuszahlen gegangen bei Mendelssohn. Jetzt ist es das MWV, das Mendelssohn-Werkverzeichnis, was wirklich chronologisch geordnet ist und Sie können das wie einen Krimi durchhören. Sie hören einen kleinen Felix in der Unterrichtsstunde bei Zelter und Sie hören den großen Meister, der aus dem reinen Können und aus dem puren Sein schöpft. Das finde ich spannend.
Anna-Maria Markowina, sie lädt ein bei den Brandenburgischen Sommerkonzerten. Morgen nach Branitz, übermorgen nach Nennhausen. Solche Open-Air-Sommerkonzerte, wo die Leute auch Picknicksachen mitbringen. Wie anregend empfinden Sie dieses Drumherum?
Nee, ist nicht so wichtig, für mich persönlich nicht so wichtig. Ich finde es aber schön, wenn es den Menschen gut geht. Und dafür soll alles getan werden. Und wenn es ein Picknick ist, was die Menschen glücklich macht, dann soll es das sein.
Wir sind egoistisch und soll es auch gut gehen. Wir hören jetzt gleich noch eine Aufnahme von Ihnen, mit Ihnen. Wie geht's Ihnen eigentlich, wenn Sie sich selbst zuhören?
Ich bin immer ein bisschen erstaunt. Das ist eine Mischung aus, Moment, was war das nochmal? Ach, ja, genau das. Und dann, wie ist das? Okay, es ist gut. Und dann bin ich beruhigt, aber ich bin enorm kritisch.